Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Jugend ohne Arbeit. In der Schweiz steigt die Zahl der stellenlosen Jugendlichen in der Jahresfrist um 70%. Taliban ohne Anführer. In Pakistan verdichten sich die Hinweise auf den Tod des Hauptanführers Beitullah Mesud. Tamil Tigers ohne Anführer. Der Nachfolger von Prabhakaran wird in Sri Lanka verhört. Und Maroni-Bauer ohne Geld. Warum der Tessiner Quereinsteiger trotzdem mit seinem neuen Leben glücklich ist. In unserer Geschichte über das liebe Geld um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Ueli Zindl.
In der Schweiz hat die Arbeitslosigkeit im Juli weiter zugenommen und besonders junge Menschen erfasst. Die Jugendarbeitslosigkeit stieg im Juli von 4,1 auf 4,6%. Die gesamte Arbeitslosenquote stieg von 3,6 auf 3,7%. Ende Juli waren bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren 145.000 Personen als Arbeitslose registriert, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mitteilt. Die starke Bautätigkeit und die Hochsaison im Tourismus verhinderten einen stärkeren Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Zahl der Jugendlichen ohne Stelle hat sich innerhalb eines Jahres um rund 70% erhöht. Ein Grund ist die Anmeldung von Schülern und Lehrlingen bei der Arbeitslosenkasse, die nach dem Abschluss ihrer Ausbildung noch keine Arbeit gefunden haben. Schlecht sind auch die Aussichten für die 20- bis 24-Jährigen. Zur Kurzarbeit liegen die Zahlen vom Mai vor. Fast 60.000 Beschäftigte in über 3.000 Betrieben waren von Kurzarbeit betroffen. Das ist eine Zunahme um 10% innerhalb eines Monats. Insgesamt fielen im Mai wegen der Kurzarbeit über 3 Millionen Arbeitsstunden aus. Vor einem Jahr war die Kurzarbeit in der Schweiz praktisch unbedeutend gewesen. Italiens Wirtschaft hat im Frühjahr die Talfahrt stärker gebremst als erwartet. Das Bruttoinlandprodukt sank im zweiten Quartal um 0,5% gegenüber dem Vorquartal. Das ist der 5. Quartalsrückgang hintereinander. Allerdings ist das Minus deutlich geringer als zu Jahresbeginn, als die Wirtschaftsleistung 2,7% zurückging. Die Münchner Immobilienbank Hyperreal Estate hat im ersten Halbjahr einen Verlust von 1,1 Milliarden Euro gemacht, bedingt durch Abschreibungen auf faule Immobilienkredite. Die staatlichen Stützungsmaßnahmen kosteten die Bank zudem 260 Millionen Euro. Vor dem Jahr 2012 rechne er nicht mit Gewinn, sagte Hyperreal Estate-Chef Axel Wiand. Insgesamt hatten zur Rettung von Hyperreal Estate Privatbanken, die Deutsche Bundesbank und der Staat mehr als 100 Milliarden Euro aufgewendet. Auch die britische Krisenbank Royal Bank of Scotland bleibt in den roten Zahlen. Nach Milliardenabschreibungen machte das teilverstaatlichte Institut im ersten Halbjahr einen Verlust von mehr als 1,8 Milliarden Franken. Vor dem Abzug der Steuern resultierte ein Gewinn von 28 Millionen Franken. Der einstige Stolz der britischen Finanzbranche musste Milliardenhilfe vom Staat in Anspruch nehmen. Letztes Jahr machte die Royal Bank of Scotland einen Verlust von 43 Milliarden Franken, so viel wie noch kein anderes Unternehmen in der Geschichte Großbritanniens. Seither baut die Bank Zehntausende von Stellen ab. Der Opel-Kaufinteressent Magna hat im ersten Halbjahr 400 Millionen Dollar verloren. Der österreichisch-kanadische Autozulieferer machte auch 45% weniger Umsatz. Magna will gemeinsam mit der russischen Sberbank 55% an Opel übernehmen, mit staatlicher Hilfe. Die eigenen Geldreserven sind laut Magna um eine auf noch 1,7 Milliarden Dollar geschmolzen. Der pakistanische Taliban-Führer Beitullah Mesud ist nach Geheimdienstinformationen Pakistans tot. Er sei am Mittwoch bei einem amerikanischen Drohnenangriff ums Leben gekommen, zusammen mit einer seiner Frauen, einem Schwager und 7 Leibwächtern. Ein Kommandant der Taliban-Gruppe von Mesud bestätigte dessen Tod gegenüber der amerikanischen Nachrichtenagentur AP. Der neue Anführer der tamilischen Rebellen in Sri Lanka ist in Südostasien verhaftet worden. Selvarasa Padmanathan sei nach Sri Lanka gebracht worden und werde verhört, sagte ein Militärsprecher in Colombo. Der neue Führer der Tamil Tigers soll sich in den vergangenen Monaten in Thailand versteckt gehalten haben und jetzt in Malaysia verhaftet worden sein. Der frühere Leiter der Betreibergesellschaft des Pekinger Flughafens ist hingerichtet worden. Er hatte laut dem Urteil mehrere Millionen Dollar Schmiergeld angenommen und 12 Millionen Dollar an öffentlichen Geldern unterschlagen. Der FC Zürich spielt in der Qualifikation für die Champions League gegen FK Ventspils aus Lettland. Das hat die Auslösung in Nyon ergeben. Stehen die Zürcher nach Hin- und Rückspiel als Sieger fest, spielen sie mit den ganz großen europäischen Clubs in der Gruppenphase der Champions League. Dies gelang bisher erst 3 Schweizer Fußballclubs, Basel, Thun und den Grasshoppers.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Weiter geht es mit Strategien für Studentinnen und Studenten. Was tun, wenn nach 18 Jahren Ausbildung kein Arbeitsweg offen scheint? Dann, der Drahtzieher von Benazir Bhuttos Attentat ist tot, ein Schlag für die Taliban in Pakistan. Der CVP-Politiker de Beaumont bringt sich als Bundesratskandidat ins Gespräch. Bringt er auch Parteikollege Schwaller in Bedrängnis? Schau, das Gute liegt so nah. Auch wenn's teurer ist, die Werbekampagne der Schweizer Bauern. Schau, das Paradies, das ist so nah, ein seltener Blick hinter die Klostermauern in Müstair. Um 13 Uhr Geschichten rund ums liebe Geld. Heute über den armen und doch reichen Tessiner Kastanienbauern.
La povertà è non avere la possibilità di scelta del quieto vivere.
Arm sei, wer nicht wählen könne, wie er leben wolle, wer zum Beispiel um 7 Uhr aufstehen müsse, um eine halbe Stunde später im Büro zu sein, sagt der Tessiner Kastanienbauer um 13 Uhr. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.910 Punkten minus 1%. Der Euro wird zu einem Franken 52,98 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 06,53. Das Wetter: am Nachmittag ziehen im Westen Wolkenfelder auf und über den Bergen bilden sich Quellwolken bei 29 Grad. Vor allem im Jura sowie in den Alpen gibt es später auch lokale Platzregen und Gewitter. Am Wochenende bleibt es teilweise sonnig, aber es gibt auch unwetterartige Schauer und Gewitter. Es ist schwül bei 23 bis 26 Grad. Verkehrsinfo Deres von 12.38 Uhr auf der Nord-Süd-Achse, 5 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel in Richtung Norden. Die Wartezeit beträgt etwas mehr als eine Stunde. Außerdem Stau oder Behinderungen auf der A2 Richtung Gotthard zwischen Rivera und Bellinzona Süd. Und in der Ostschweiz auf der A3 Richtung Chur zwischen der Verzweigung Reichenburg und Bilten.
Über 145.000 Menschen waren in der Schweiz Ende Juli ohne Arbeitsplatz. Viele von ihnen beginnen ihre Laufbahn erst. Überdurchschnittlich viele Schulabgänger, Lehrabgänger und Studentinnen stehen nämlich mit leeren Händen da. Wie findet man nach Abschluss des Studiums möglichst rasch eine gute Stelle? Dieser Frage ist Dagmar Zumstein nachgegangen.
Studenten, die jetzt auf den Arbeitsmarkt strömen, haben es nicht leicht, eine passende Stelle zu kriegen. Deshalb werden einige von ihnen noch länger auf dem Campus bleiben als ursprünglich geplant. Andere suchen sich statt eines festen Jobs einen Praktikumsplatz, erklärt Markus Diem, Studienberatungsleiter an der Universität Basel.
Aus den Erfahrungen der letzten 2-3 rezessiven Phasen muss man annehmen, dass eine gewisse Tendenz zum Verbleib an der Hochschule beziehungsweise ein Trend hin zu mehr Praktika und Volontariate wieder geschehen wird.
Selbst Studienabgänger aus eigentlich krisenresistenten Fächern wie Wirtschaftswissenschaften oder Juristen haben einen harzigen Weg ins Arbeitsleben. Andere haben es da einfacher.
Ja, am einfachsten ist es natürlich nach wie vor in der Medizin, weil die Schweiz sich weigert, so viele Ärzte auszubilden, wie sie braucht. Überhaupt in den Medizinalberufen ist es generell günstig, auch in der Pharmazie.
Überhaupt gelte, dort, wo die Uni mit dem Studium gleichzeitig eine Berufsausbildung mitliefere, wie eben in der Medizin, Jurisprudenz, Theologie oder bei klassischen Ingenieurberufen, dort sei es einfach, ein Praktikum in der gewünschten Sparte zu erhalten. Gefahr droht jenen, die eher Generalisten sind, betont Markus Diem.
Wenn jetzt jemand, der eigentlich im Kulturbereich arbeiten will, bei einer Versicherung einsteigt und jetzt dort Marketing macht, dann wird er wahrscheinlich nie mehr in den Kulturbereich zurückfinden, weil dann ist er ein Marketing-Spezialist. Das heißt, die erste Stelle entscheidet sehr stark darüber, als was man auf dem Arbeitsmarkt jetzt quasi gilt, was die berufliche Identität ist.
Auch Rino Meyer ist auf der Suche nach seiner beruflichen Identität. 4 Jahre hat er in Genf internationale Beziehungen studiert, der humanitäre Bereich hat es ihm besonders angetan. Doch der passende Job lässt noch auf sich warten.
Nach dem Studium war für mich klar, dass ich eigentlich auf meinem Gebiet bleiben möchte, dass ich meine Motivation fürs Arbeiten auch irgendwo herholen muss. Und deshalb habe ich meine Arbeitssuche auf Praktika in diesem Bereich beschränkt.
Zwar gäbe es immer wieder Praktikumsangebote von Banken oder Versicherungen, doch darauf wollte sich Meyer nicht einlassen, selbst wenn dies ziemlich lukrativ wäre.
Finanziell ist die Einbuße sicherlich groß, aber ein gutes Gewissen bei seinem Tun zu haben, ist natürlich genauso wichtig. Und auf längere Zeit hinaus, würde ich sagen, lohnt es sich, seinem Naturell treu zu bleiben und das zu machen, wo man eigentlich auch Spaß dabei hat.
In wirtschaftlich guten Zeiten sind im Jahr nach dem Studium durchschnittlich 3-4% der Hochschulabsolventen auf Jobsuche. In Krisenzeiten steigt der Anteil auf gut 10%.
Er soll unter anderem verantwortlich sein für das Attentat an der pakistanischen Oppositionsführerin Benazir Bhutto. Baitullah Mehsud, einer der einflussreichsten Anführer der pakistanischen Taliban. Dieser Baitullah Mehsud soll im Grenzgebiet zu Afghanistan in Waziristan getötet worden sein, von einer Drohne, also einem unbemannten Flugzeug, das US-Geheimagenten gesteuert haben sollen. Ich habe darüber mit dem Korrespondenten der Basler Zeitung, mit Willi Germund, in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad gesprochen und ihn gefragt, ob nun bestätigt ist, dass Mehsud tatsächlich tot ist.
Man weiß es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber fast hundertprozentiger Sicherheit. Der letzte Zweifel kann einfach deswegen nicht ausgeräumt werden, weil man nicht in der Lage war, bisher zu dem Grab zu gelangen, wo er am Mittwoch bereits beerdigt worden sein soll, weil diese Drohne hat am Mittwochvormittag das Haus seines Schwiegervaters getroffen, in dem er offensichtlich gerade mit seiner zweiten Ehefrau und 6 oder 7 Leibwächtern war, die alle dabei umgekommen sind. Aber sowohl die Taliban oder Kreise der Taliban in Pakistan wie auch Kreise des Geheimdienstes in Pakistan und der Außenminister haben heute bestätigt, dass er tot sei. Also man kann davon ausgehen, dass Baitullah Mehsud tatsächlich am Mittwoch bei dieser Attacke der Drohne ums Leben gekommen ist.
War denn Baitullah Mehsud so wichtig, dass die Taliban in Pakistan dadurch geschwächt worden sind?
Er war der wichtigste Taliban-Führer der pakistanischen Taliban, der vor allen Dingen Aktionen in Pakistan zu verantworten hat, der für eine ganze Serie von Selbstmordanschlägen in Pakistans Städten offensichtlich verantwortlich war. Nicht nur den Mord an der Ex-Oppositionsführerin Bhutto, sondern offensichtlich auch steckte er hinter dem Anschlag auf das Marriott Hotel in Islamabad im vergangenen Jahr, sowie mehrere Anschläge in diesem Jahr in Lahore und auch in Peshawar. Er ist sicher einer der bekanntesten und wichtigsten Führer der pakistanischen Taliban hier gewesen, aber er war offensichtlich auch ein Untergebener von Jalaluddin Haqqani. Das ist ein ehemaliger afghanischer Taliban-Führer, der in Waziristan operiert, der dort unter dem Namen der Kalif läuft, der enge Kontakte zu Al-Qaida hat und eben auch zu Taliban in Afghanistan und hier in Pakistan.
Ist denn nun wie oft in der Vergangenheit mit einer Gegenreaktion der Taliban zu rechnen nach diesem Anschlag?
Ja, die Regierung hat vor 1 oder 2 Stunden verkündet, dass sie die Sicherheitsmaßnahmen hier im Land in Pakistan verschärft hat, eben genau aus Furcht vor Vergeltungsanschlägen. Auf der anderen Seite ist es so, dass es hier während der letzten 3,5 Wochen keine spektakulären Attacken und Anschläge und Bombenexplosionen gegeben hat. Man führt es darauf zurück, dass wohl offensichtlich bei Taliban eine Art Denkpause eingezogen wurde, weil man überlegen wollte, ob die Strategie der letzten 1,5 Jahre tatsächlich gut für sie war. es hat ja sehr viele Tote unter Zivilisten und Unbeteiligten gegeben. Und es hat offensichtlich eine ziemlich heftige Diskussion in Taliban-Kreisen während der letzten Monate über dieses Vorgehen gegeben. Und es gab einige Anzeichen, dass Taliban es sich anders überlegt hatte und in Zukunft also weniger Zivilisten zu treffen und versuchen wollte, sich mehr auf Sicherheitskräfte zu konzentrieren.
Das waren Einschätzungen von Willi Germund aus der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Nun hat auch in der CVP ein erster Kandidat offiziell sein Bewerbungsdossier für die Nachfolge von Bundesrat Couchepin abgegeben. Dominique de Beaumont, der Vizepräsident der CVP Schweiz, will ins Rennen steigen. Bekannt dabei, Nationalrat de Beaumont stammt aus dem Kanton Freiburg, dem gleichen Kanton wie CVP-Fraktionspräsident Urs Schwaller, der innerhalb der CVP als eigentlicher Favorit gilt, seinen Entschluss bisher aber noch nicht bekannt gegeben hat. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Dominique de Beaumont gilt als intelligenter und ehrgeiziger Politiker, der gerne ganz oben mitmischt. Der langjährige Stadtpräsident von Freiburg wurde 2003 in den Nationalrat gewählt. Seit 5 Jahren ist de Beaumont Vizepräsident der CVP Schweiz und jetzt also will er Bundesrat werden. Um dieses Ziel zu erreichen, prescht Dominique de Beaumont vor. Er kommt allen anderen in der CVP zuvor und sagt dazu:
Auf Bundesebene und für ein solches Mann braucht man keine Leute, die immer zittern oder auf die anderen rechten. Man muss etwas wagen, man muss Mut haben.
So de Beaumont mit einem kleinen Seitenhieb an die Adresse all derer, die sich noch verdeckt geben. De Beaumont wurde zwar als möglicher CVP-Kandidat gehandelt, trotzdem sind Beobachter erstaunt über den Zeitpunkt seiner Kampagne. Erwartete man doch, dass sich zuerst der eigentliche Freiburger Topfavorit Urs Schwaller für oder wider die Bundesratskandidatur entscheide. CVP-Parteipräsident Christoph Dabele, der den CVP-Angriff auf den vakanten Bundesratssitz orchestrieren muss, sagt über den Alleingang von de Beaumont:
Ja, es ist etwas eine Überraschung, also dass die Sache nicht also kantonsintern koordiniert worden ist, aber die Sache ist für mich auch akzeptierbar. Also wir sind in einer Demokratie. Er glaubt, dass er Chance hat und er darf sich portieren.
Doch viele in der CVP werden wohl darüber staunen, dass de Beaumont seine Kandidatur mit CVP-Fraktionspräsident Urs Schwaller nicht abgesprochen hat. Christoph Dabele:
Herr Schwaller hat das erfahren gestern, also kurz vor Mitternacht. Also er hat fast gleichzeitig wie ich das erfahren, direkt vom Dominique de Beaumont. Und es muss nachher eine Ausmachung geben, falls Urs Schwaller, und ich wünsche mir das, also dass Urs Schwaller kandidieren wird.
Dabei ginge es in dieser Ausmachung letztlich auch um die Frage, ob sich der Deutsch-Freiburger Schwaller gegen den Roman de Beaumont durchsetzen kann. Dominique de Beaumont selber betont, er und Schwaller hätten gestern noch ein loyales Telefongespräch geführt.
Er verstand wahrscheinlich, dass ich meine Kandidatur darlegen darf. Und er weiß noch nicht, also ob er kandidiert oder nicht. Aber ich bin ein Befürworter der Vielfalt. Ich könnte mir vorstellen, dass andere Kandidaten noch herausgehen.
Dominique de Beaumont ist auf jeden Fall allen anderen CVP-Kandidaten zuvorgekommen. Er hat mit seinem Überraschungscoup die Karten neu gemischt und Urs Schwaller unter Zugzwang gebracht. Mit Urs Schwaller sei trotzdem noch immer zu rechnen, sagt Christoph Dabele.
Ja, ich glaube nach wie vor, dass Urs Schwaller also eine exzellente Option wäre für die CVP, wenn nicht die beste. Also er soll sich jetzt entscheiden, ob er das will oder nicht. Er hat jetzt Anrecht auf ein paar Tage Ferien in Süditalien und nachher nächste Woche wird er schauen.
Bei der CVP ist man so oder so überzeugt, dass man den vakanten Bundesratssitz erobern kann. Signale innerhalb der SP, wonach man eher einen FDP-Kandidaten unterstützen wolle, will Dabele nicht überbewerten. Er sagt selbstsicher:
So, unsere Wahlchancen sind nach wie vor intakt. Also ich stelle fest, dass es eine gewisse Nervosität gibt in den FDP-Reihen und es ist ein gutes Signal auch für uns.
Lebensmittel werden in der Schweiz in den nächsten Jahren billiger, dank dem Freihandel mit der EU, dem WTO-Abkommen und dem Cassis-de-Dijon-Prinzip. Was die Konsumenten freut, ängstigt gleichzeitig die Schweizer Bauern, denn sie werden dadurch noch weniger verdienen. Deshalb suchen sie nach zusätzlichen Einnahmequellen und sie versuchen, ihre Produkte besser zu verkaufen. Zum Beispiel mit der Kampagne Genuss 09. Sie preist die lokalen Produkte als besondere frische Köstlichkeiten an, die dafür auch einiges mehr kosten dürfen als Importware. Toni Koller.
Es geht um feine Würste, um spezielle Käsesorten jenseits von Emmentaler und Grejerzer, um Konfitüren oder Backwaren. Wenn solche Produkte in derselben Gegend hergestellt werden, aus der auch die Rohstoffe stammen, dann können sie, nach bestandener Kontrolle, das Label Regionalprodukt für sich beanspruchen.
Die Philosophie der Regionalprodukte ist es, Wertschöpfung für die Landwirtschaft zu erzielen und auch Arbeitsplätze in den Regionen zu erhalten.
Henriette von Wattenwil ist Agronomin und Geschäftsführerin von «Das Beste der Region». Das ist die Dachorganisation von Regionalmarken wie natürlich Nidwalden oder Emmental Rustig in den Kantonen Bern, Aargau, Solothurn und in der Zentralschweiz. Das Ergebnis der Philosophie lässt sich sehen. In 4 Jahren ist die Zahl der angeschlossenen Produzenten von 1000 auf 1400 gewachsen. Der Wert der verkauften Regionalprodukte stieg von 40 auf 70 Millionen Franken. Und da liege noch einiges mehr drin.
Es gibt ja auch Studien, eine, die kürzlich veröffentlicht wurde vom Gottlieb-Duttweiler-Institut, dass es durchaus in der Schweiz ein Marktsegment gibt für diese regionalen Produkte. Ein gewisser Anteil, gerade Spezialitäten, Nischenprodukte, ist sicher auch exportfähig. Das Potenzial ist sicherlich noch grösser als das, was wir bis heute vermarkten im Bereich Spezialitäten.
140 gastronomische Anlässe in Restaurants und Bauernhöfen unter dem Motto «Genuss 09» sollen dieses Potenzial in den nächsten Wochen weiter ausschöpfen. Dafür erhalten «Das Beste der Region» und ähnliche Organisationen in der übrigen Schweiz Unterstützung von Bund und Kantonen. Klar ist jedoch, nicht alle Bauern werden je Milch und Fleisch für die Produktion teurer Delikatessen liefern können. Der Einnahmeposten dürfte im Prozentbereich verharren, denn Spezialitäten wie die originale Bauernwurst, die handgefertigte Meringue, kaufen sich nicht alle Konsumenten und vor allem nicht für jeden Tag. Immerhin aber gibt es das Label Regionalprodukt auch für ganz gewöhnliche, unverarbeitete Lebensmittel zu normalen Preisen wie Gemüse, Früchte oder Milch.
Wenn wir zusammenarbeiten mit Grossverteilen, ist es meistens das Rohstoffherkunftsgebiet und Verarbeitungsgebiet der Kantone Aargau, Bern, Solothurn, das zusammengefasst ist, und dasjenige der Zentralschweiz, das als ein Herkunftsgebiet zusammengefasst ist.
«Aus der Region für die Region» steht als Label zum Beispiel auf 900 verschiedenen Produkten der Migros Aare. Sie ist Lizenznehmerin von «Das Beste der Region» und hat ihren Umsatz damit letztes Jahr um 12% gesteigert. Regionale Herkunft sei ein zukunftsträchtiges Verkaufsargument, auch für Alltagsprodukte, sagt Henriette von Wattenwil. Und die Gemüseproduzenten, die keinerlei teure Spezialitäten fabrizieren können und die Grenzöffnung am meisten fürchten, sie hätten hier eine Chance.
Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Tomate nehmen, da schmeckt man einfach den Unterschied. Ist das eine Tomate, die gestern geerntet wurde, oder ist das eine Tomate, die vor 3 Tagen irgendwie in Spanien geerntet wurde und dann im Laden ist?
Und selbst wenn es diesen Unterschied nicht gäbe, das Regionalmarketing erklärt die Nähe an sich zum Genussfaktor. Auch wer genießt, treibt Landwirtschaftspolitik.
Sie sind ein Juwel, die braunroten Fresken in der Klosterkirche in Müsteir, die das Leben von Jesus Christus darstellen. Das frühmittelalterliche Bilderbuch an den Wänden aus dem fernen Jahr 800 zieht scharenweise Touristen an, nicht nur wegen der Schönheit der Bilder, sondern auch, weil sie zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Die Kirche ist Teil des Benediktinerinnenklosters in Müsteir, doch dieses kann, zumindest im Normalfall, nicht besichtigt werden. Für unsere Bündner-Kollegin Sarah Hauschild haben die Benediktinerinnen nun eine Ausnahme gemacht. Hinter den Klostermauern hat Sarah Hauschild Schwester Dominika kennengelernt, die einzige Einheimische unter den 12 Nonnen im Benediktinerkloster Müsteir.
Kurz vor Sonnenaufgang, ein paar Kerzen werfen lange Schatten auf die weißen Wände der klösterlichen Klausur. 12 Benediktinerinnen huschen flüsternd durch Gänge und über eine Holztür hinauf zur Empore der karolingischen Kirche. Jeden Morgen spricht hier auch Schwester Domenica ihr erstes Tagesgebet.
Ich wollte einfach meinem Leben einen tieferen Sinn geben. Ich habe etwas gesucht, das habe ich natürlich nicht sofort gewusst, was. Aber ich habe gemerkt, ich will glücklich werden und den Weg, den ich muss gehen muss, geht halt durchs Kloster. Wenn man ins Kloster will, dann muss man Freude haben. Freude am Gemeinschaftsleben, aber vor allem Freude an Gott. Er muss uns zum Du werden, zu dem ganz Liebe, liebste Wesen, wo man kennt.
Die junge Domenica de Thomas lernt Kindergärtnerin, lebt eine Zeit lang in der Stadt, geht zum Tanz, hat erste Liebschaften. Dann ein Schicksalsschlag. Der jüngere Bruder stirbt bei einem Unfall. Sie hadert mit Gott, sehnt sich aber auch nach ihm. Mit 25 wird Domenica zur Sor, zur Schwester Domenica, zieht ins geschlossene Kloster, lebt ein Leben zwischen Gebet und Arbeit. Und manchmal sei da auch Heimweh, erzählt Schwester Domenica mit Blick durch ein kleines Fenster im Ostrack des Klosters. Unten der Friedhof, weiter weg das saftige Grün der Südtiroler Berge. Ganz nahe, wenige Meter außerhalb der dicken Klostermauer, das Elternhaus der Münstertalerin.
Ich habe einmal meine Eltern gesehen, sie waren Bauern und sie mussten den Kühen nachrennen, die geilen Kühe sind ihnen ab. Und ich wäre ganz gern gegangen, meinen Eltern helfen mit diesen Kühen. Aber ich habe gedacht, ich darf ja nicht. Und dort ist es mir so zum Bewusstsein gekommen, da ist man ja fast wie angekettet. Und nachher habe ich das aber der Oberin gesagt, ja, hätte ich jetzt dürfen gehen helfen, dann sagt die Oberin, ja natürlich, zuerst kommt die Liebe und dann das Gesetz.
Sagt's und geht schnell weiter, vorbei an einem Kruzifix und der Statue des heiligen Benedikt. Nach Gebet, Frühstück, Meditation und der ersten Messe setzt sich Schwester Domenica, sie ist auch Organistin, vor die Kirchenorgel. Sie öffnet den Deckel, setzt sich die Brille auf ihr fast faltenloses Gesicht und schaut in die Noten.
Verleih uns Frieden.
Ein Lied in Moll muss Schwester Domenica üben. Nicht ganz einfach sei dies, sagt sie in ihrer Muttersprache Romanisch. Jedoch funkeln ihre braunen Augen schelmisch, als sie erleichtert bemerkt, dass das Lied ja nur eine Strophe hat.
Alla bühne Strophe? Ma già fortuna la bühne. Ja, non niente, quella canzone in Moll.
Diese Lieder in Moll möge sie nicht, sie seien so traurig. Auch übe sie nicht sehr fleißig. Bach sei daher zu schwierig. Lieber spiele sie eigene Melodien.
Und am liebsten spiele ich einfach für mich allein. Das heisst, ich bin in der Kirche und sonst ist niemand drin. Das schaue ich schon zuerst um, ob niemand drin ist. Und dann fange ich an zu spielen, dann bin ich ganz frei. Und dann weiss ich so, jetzt spiele ich nur für mich und für Gott oder für Gott und für mich. Und er tut ja nie schimpfen, wenn er auf falsche Töne hören muss.
Nach dem Orgelspiel erledigt die 65-jährige Nonne Büroarbeiten für die Priorin. Sie übersetzt religiöse Texte und Lieder ins Romanische. An langen Wintertagen wird gestickt. Jetzt im Sommer gehen die Arbeiten im klösterlichen Biogarten vor. All dies passiert in Stille. Geredet wird nur, wenn unbedingt nötig. Gebetet und meditiert bis zu 9 Mal am Tag. Natürlich, sagt Schwester Domenica, manchmal sei diese Berufung eine Prüfung. Jedoch lohnend, das Paradies nah.
Das ist eine Welt wie die Welt. Und natürlich sind dort ganz schöne, liebe Wesen. Und natürlich gibt es dort auch eine Kommunikation mit denen. Und Freundschaften und alles, was so schön war, wie die Natur, die Berge, das Meer und See. Das alles gibt's, aber natürlich noch viel, viel schöner. Da hat alles so ein bisschen einen Eckenapp oder einen Haken oder so. Und dort ist alles einfach 100%ig schön.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.